Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Podcast Aufsichtssache. Ich bin Viktoria Kickinger und beschäftige mich schon seit vielen Jahren damit, was macht gute Aufsichtsratsarbeit aus. Mein Gast heute ist Herr Professor Dr. Alexander Köberle-Schmidt. Herr Köberle-Schmidt ist Experte für Family Business Governance, Beiräte und Nachfolge. Er ist Berater, Mediator und Coach für Unternehmerfamilien. Das heißt, es gibt kaum jemanden, der so tief drinnen ist in diesem Bereich der Familienunternehmen und der Unternehmerfamilien wie Sie, sehr geehrter Herr Professor Köberle-Schmidt.
Ja, herzlich willkommen. Herzlichen Dank, Frau Kickinger.
Herr Professor Köberle-Schmidt, wir fangen an, wir gehen gleich in medias res mit einem Erlebnis, das Sie in Ihrer Funktion hatten, als es darum ging, ein neues Mitglied für einen Beirat onzuboarden oder zuerst zu suchen und dann onzuboarden. Es hat sich angelassen wie einer von vielen Fällen oder eines von vielen Mandaten, die Sie haben. Der Auftrag lautet, Herr Professor, wir brauchen einen neuen Beirat. Das Mitglied sowieso zieht sich zurück. Aus diesem Fall hat sich dann für Sie ein ganz besonderes Ereignis entwickelt. Erzählen Sie, Herr Professor Köberle-Schmidt, wie ist das, wenn man einen Beirat sucht und es läuft alles in eine ganz andere Richtung?
Ich berate ja Unternehmerfamilien in Veränderungsprozessen und unterstütze da insbesondere auch, wenn es eine Veränderung in ihrem Aufsichtsrat, Beirat, Aufsichtsgremium, ich habe schon Aussichtsgremium gesagt, weil ich sehe nämlich den Beirat als Aussichtsgremium in die Ferne blickend. Und in diesen Situationen kommen Unternehmerfamilien auf mich zu, also wenn sich etwas verändern soll. Und so kam diese Unternehmerfamilie zu mir und hat anfänglich gesagt, sie möchte eigentlich nur einen neuen Vorsitzenden suchen. Und zusammen mit einem Kollegen haben wir aber dann irgendwie das Gespür entwickelt, dass das nicht reicht. Die Familie war sich nicht mehr ganz so klar, was sie denn jetzt mit dem Beirat machen soll. Also sie war sich dem Nutzen dieses Gremiums nicht mehr so deutlich. Deswegen haben wir erstmal angefangen, den Nutzen zu definieren, noch einmal die Aufgaben glatt zu ziehen und dann die zentrale Frage zu stellen, welche Kernkompetenzen muss denn das Familienunternehmen in Zukunft entwickeln? Und das war die Kernfrage im Grunde. Und an der haben wir lange diskutiert und es kam dann zu einer Lösung. Und also die Familie hat dann ihre Zukunftskernkompetenzen definiert und dann haben wir gefragt, passen die heutigen Beiratsmitglieder noch zu diesen Erwartungen, die da im Raum sind? Und die Familie hat selber festgestellt, dass die heutigen Beiratsmitglieder, nämlich nicht nur der Vorsitzende, sondern zwei weitere, nicht mehr diese Kernkompetenzen abbilden und deswegen nicht nur ein Mitglied, ein neuer Vorsitzender gesucht wurde, sondern zwei weitere Mitglieder gesucht wurden, denn nämlich genau darum ging es, den Beirat für die Zukunft gut aufzustellen mit den richtigen Kompetenzen, nämlich die Kompetenzen, die das Familienunternehmen auch zukünftig braucht.
Kommt das öfter vor, Herr Köberle-Schmidt, dass aus der Suche nach einem einzelnen Beirat eine ganze, sagen wir mal, Revolution oder Rundumerneuerung des Gremiums kommt, oder ist das eher ein Einzelfall?
Das passiert manchmal. Nicht alle Unternehmerfamilien sind so offen und stellen sich dieser strategischen Frage. Ich würde das aber immer raten, dass man, wenn man ein neues Mitglied sucht, auch nochmal den Check macht, ist das Gremium wirklich richtig aufgestellt?
Sie sind Experte für Unternehmerfamilien oder für Familienunternehmen, ist das ident oder sehen Sie hier einen Unterschied in den beiden Begrifflichkeiten? Wo liegt Ihre Expertise?
Ja, meine Expertise liegt in dem Bereich der Unternehmerfamilie. Und ich halte das gerne auch so in dem Begriff der Inhaberstrategie fest, denn Das Unternehmen braucht eine Strategie, eine Unternehmensstrategie. Das ist gang und gäbe, wenn Sie jemanden fragen und ihn fragen, braucht ein Unternehmen eine Unternehmensstrategie, wird derjenige wahrscheinlich antworten, ja, natürlich. Und wenn Sie dann eine Unternehmerfamilie fragen und Sie fragen, brauchen Sie eine Inhaberstrategie, dann wird die Familie vielleicht sagen, wir wissen nicht, ob wir eine Strategie brauchen. Doch, was passiert mit mehr und mehr Unternehmerfamilien? Die Anzahl der Gesellschafter wächst und damit wächst auch die Komplexität, die unterschiedlichen Lebensentwürfe, die unterschiedlichen Erwartungen, die unterschiedlichen Vorstellungen gegenüber dem Unternehmen und was das Unternehmen machen soll. Und da muss Einigkeit her. Und genau an dieser Einigkeit, diese zu erzielen und immer entscheidungs- und handlungsfähig zu sein, daran arbeite ich mit Unternehmerfamilien, die gerade wachsen oder die sich gerade in einer Veränderung, nämlich in der Nachfolgephase befinden.
Wie viel Prozent Ihrer Tätigkeit ist Psychologie?
Psychologie würde ich jetzt mal sagen, ich habe selber nicht Psychologie studiert, habe aber die Kompetenz des Coaches und des Mediators. Und es geht darum, Wichtiges zu verstehen in der Unternehmerfamilie und Wichtiges besprechbar zu machen und natürlich auch immer wieder die Themen auf die Sachebene zurückzuholen. Denn Emotionen überlagern oftmals Entscheidungen und machen Entscheidungen unmöglich. Und dann ist es wichtig, sich aus diesem Dickicht der Emotionen wieder herauszuarbeiten, diese natürlich auch zu besprechen, woher die kommen und sich deutlich zu werden, was sind denn die Motive, was sind denn die Interessen, die dahinter stecken, hinter dessen, was gezeigt und gesagt wird. Und dann entsprechend zu schauen, wie kann dann auf Sachebene, auf der Beiratsebene, auf der neuen Geschäftsführungsebene, können dort gute Entscheidungen getroffen werden.
Sie haben also, wenn ich das richtig zusammenfasse, einen großen Werkzeugkoffer für die verschiedenen Arten der Unternehmerfamilien. Was ist denn so das häufigste Werkzeug, das Sie anwenden? Wie nähern Sie sich einem typischen Fall? Wobei ich mit typisch auch meine, dass es Konflikte gibt.
Ja, und die Konflikte gibt es ja immer. Es gibt, also wenn jemand sagt, ich habe keinen Konflikt, dann glaube ich dem nicht. Das ist nicht der Fall. Wir haben jeden Tag kleine Mini-Konflikte. Und wenn es nur darum geht, dass wir unterschiedliche Ansichten haben und darum ringen, um diese unterschiedlichen Ansichten. Sie fragen nach dem Tool. Und natürlich gibt es viele Tools und Techniken, um Unternehmerfamilien zu begleiten. Und da habe ich auch ein großes Set von. Das zentrale Tool ist aus meinem Blickwinkel das Verstehen. Das ist der Kern, denn nämlich, wenn ich etwas verstanden habe und ermöglicht das auch der Familie etwas zu verstehen. Denn nämlich durch diese Arbeit, die ich mache, bin ich ja so im Sinne ein Übersetzer auch, ein Verstehensübersetzer. Und das ist im Grunde, würde ich sagen, das zentrale Tool. Wer Unternehmerfamilien beraten möchte, muss es auch können, Situation zu verstehen und auf diesem tiefen Verständnis dann von der Unternehmerfamilie, von den Sachverhalten Lösungen zu erarbeiten. Aber wenn man einfach sagt, hier ist das Problem und da ist die Lösung, ohne den Weg über das Verstehen zu gehen, kommt man da nicht weiter.
Und Unternehmerfamilien akzeptieren ihr Credo von der Professionalisierung des Beirats oder des Aufsichtsrats?
Ja, das ist ein zentraler Punkt, denn nämlich mit der wachsenden Unternehmerfamilie und dem wachsenden Unternehmen auch an sich und der Beirat, der sitzt ja gerade an der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Familie, müssen Unternehmerfamilien auch einen Modus finden, wie sie, und gerade wenn sie wachsen, wenn es mehr und mehr Gesellschafter werden, wie sie schnell weiterhin Entscheidungen treffen können und auch schnell einen Überblick haben darüber, welche Risiken sie eingehen wollen und welche Risiken sie nicht eingehen wollen. Und das ist ja auch die Aufgabe des Beirats. Der Beirat muss begleiten die Geschäftsführung. Der Beirat muss aber auch gucken, dass nicht durch die Geschäftsführung Risiken eingegangen werden, durch Investitionen in risikoreiche Bereiche, die Familie nicht will. Und da ist im Grunde der Beirat ein Scharnier zwischen dem Unternehmen und der Familie.
Sollte aus Ihrer Erfahrung ein Teil, der ganze oder kein Teil des Beirats aus der Familie kommen, präferieren Sie eher externe Besetzungen? Wie sieht die Mischung aus?
Also, Sie sprechen es schon an, es kommt auf die Mischung an. Denn nämlich, wenn die Familie nicht in der Geschäftsführung tätig ist, dann muss unbedingt die Familie im Beirat vertreten sein, bevorzugt sogar im Vorsitz des Beirats oder Aufsichtsrat. Das ist zentral wichtig, denn sie muss ja ihren dominanten Einfluss ausüben können. Und das kann sie über diese Beratungs- und Kontrollfunktion im Beirat. Wenn die Familie allerdings gut in der Geschäftsführung vertreten ist, dann sollte sie sich darüber Gedanken machen, ob sie in den Beiratsvorsitz überhaupt reingehen möchte, weil das birgt natürlich, wenn auch Familie auf der Geschäftsführungsseite und im Beirat ist, Kontrolle und Führung, Konfliktpotenzial, dann sollte sie sich vielleicht überlegen, dass sie sich ausschließlich auf die Mitgliedschaft im Beirat beschränkt, aber nicht den Vorsitz übernimmt. Also es kommt darauf an, wie die Situation in der Geschäftsführung ist und auch wie die Situation in der Familie ist. Und natürlich braucht es externen Sachverstand in dem Beiratsgremium, denn wir wollen ja externe Kompetenzen mit reinholen als Unternehmerfamilie und die sollen uns auch weiterbringen, diese Kompetenzen von außen.
Stichwort Kompetenz und Vorsitz des Beirats oder Aufsichtsrats. Professionalisieren Sie diese Mitglieder des Aufsichtsrats oder Beirats? Achten Sie darauf, dass die sich aus- oder weiterbilden? Nehmen die das auch gerne an oder kommen von alleine auch auf die Idee? Welche Überzeugungsarbeit müssen Sie hier leisten?
Also, ich denke nicht, dass man hier Überzeugungsarbeit leisten muss, sondern es muss klar sein, jedem Beiratsmitglied, dass er sich weiterentwickeln muss. Denn nämlich, ich muss erstens mal das Rüstzeug mitbringen für eine gute Beiratsarbeit. Wenn ich das noch nie gemacht habe, muss ich das entsprechend erlernen durch entsprechende Fortbildungen. Und wenn ich dann in der Position bin, muss ich natürlich mich auch weiterentwickeln in meinem Kerngebiet und vielleicht auch in weiteren Gebieten, die relevant sind für die Beiratsarbeit, die ich jetzt noch nicht habe.
Ist das in Ihren Augen ein Ereignis oder ist das prozesshaft zu verstehen?
Wie meinen Sie mit Ereignis und Prozess?
Mache ich jetzt einen einwöchigen Kurs für Beirats- und Aufsichtsratstätigkeit und das war's dann? Oder plädieren Sie eher dafür, das Ganze prozesshaft zu verstehen, zu sagen, ich hole mir hier Informationen, jetzt kommt die KI, entweder wir nehmen uns einen Experten oder ich muss es selbst weiter, mich selbst weiterentwickeln. Wie beobachten Sie das bei Ihren Beiräten und Aufsichtsräten?
Also bei neuen Beiräten und Aufsichtsräten, die müssen erstmal in eine zu Beginn sich aufschlauen und da entsprechend eine fundierte Schulung, wie sie ja auch in der Directors Academy angeboten wird, entsprechend dort besuchen und da sich das Rüstzeugs aneignen. Denn sonst können sie nicht wirklich in die Beiratstätigkeit einsteigen. Denn es ist einfach was anderes. Oftmals sind das ja Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sehr hochrangige Führungskräfte in Unternehmen, die diese Positionen übernehmen. Und das ist einfach was anderes. Führen und raten. Und Beirat ist raten. Und da muss man sich klar werden, was ist seine Rolle, gerade im Familienunternehmen. Und dann, wenn man sich dort aufgeschlaut hat und die Basis geschaffen hat und dann eine Beiratsposition übernommen hat, muss man sich kontinuierlich weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, heute A und O. Also man kann sich nicht darauf ausruhen, was man da einmal gemacht hat, sondern es braucht eine kontinuierliche Weiterentwicklung.
Wie finden Sie neue Beiräte? Wenn Sie sagen, Sie wollen eine Durchmischung, wenn ich das so richtig höre, sind Sie für eine Mischung. Sie sagen, auf die Mischung kommt es an, zwischen Familienmitgliedern und externen Experten. Wie finden Sie externe Experten?
Also das Erste ist aus meinem Blickwinkel, dass sich die Unternehmerfamilie klar wird, wie das Beispiel zu Beginn ja auch gezeigt hat. Was braucht sie? Welche Expertise braucht sie im Beirat? Und wenn das klar ist, wenn das Suchprofil verdeutlicht ist und auch in Ergänzung zu den Mitgliedern, die heute schon da ist, deutlich wurde, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aus meinem Blickwinkel zu suchen. Man kann selber in seinem Netzwerk schauen oder aber auch selber sich auf die Suche machen durch das Studieren von Zeitungsartikeln, durch das Scrollen in LinkedIn und schauen, wer denn da zu diesem Profil passen könnte. Man kann sich aber auch entsprechenden Beratern zuwenden, die einen unterstützen bei der konkreten Beiratssuche. Auch das ist möglich. Ich habe mal mit einer Familie das so gemacht. Da waren das drei Gesellschafter. Die drei Gesellschafter haben dann in ihren Netzwerken selber gesucht. Wir haben dann eine Longlist gemacht zusammen. Da waren dann so um die 10 mögliche Kandidaten drauf zusammengesammelt. Dann haben die Gesellschafter angefangen, die verschiedenen Kandidaten, nachdem sie sie in eine Reihenfolge gebracht haben, abzutelefonieren oder anzuschreiben, weil da waren auch viele dabei, die sie gar nicht kannten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Nicht bitte die Freunde und Bekannte und den bekannten Rechtsanwalt, Steuerberater, Banker, Berater da draufsetzen, sondern bewusst mal gucken, wen es alles gibt. Und dann haben die angefangen, aus dieser Longlist eine Shortlist zu machen, haben dann mit den entsprechenden Kandidaten, die auf der Shortlist sind, auch dann persönliche Gespräche geführt und sich dann gemeinsam entschieden, welche drei Kandidaten in den Beirat einziehen sollen.
Nun gibt es immer mehr die Möglichkeit, dass Persönlichkeiten, Manager, die schon als Aufsichtsrat oder Beirat tätig sind und noch ein Mandat annehmen wollen, aber auch Persönlichkeiten, die sich ausgebildet haben und sagen, mich würde ein Familienunternehmen in der Branche A, B oder C besonders interessieren, dass diese Persönlichkeiten Initiativbewerbungen absenden an die Aufsichtsratsvorsitzenden jener Unternehmen. Gerade im Bereich der Familienunternehmen höre ich das sehr oft und ich höre auch, dass es immer wieder zum Erfolg führt. Was haben Sie für Erfahrungen oder würden Sie Initiativbewerbungen überhaupt empfehlen?
Also, das ist für mich neu und das ist ja toll, dass das klappt. Denn nämlich oftmals weiß man gar, also man hat da den Eindruck, da muss sich was ändern im Gremium. Und wenn man einen möglichen Kandidaten dann initiativ vorgestellt bekommt von sich selber, dann ist das, und der passt dann auch noch, dann ist das natürlich perfekt für das Gremium. Und wieso auch nicht? Die Beiratsposition ist ja eine, die man jetzt nicht einmal begonnen hat und dann entsprechend bis zum Renteneintrittsalter innehat, sondern eine Beiratsposition ist ja bewusst nur auf einen begrenzten Zeit, auf eine begrenzte Zeit begrenzt. Und das muss entsprechend auch eingehalten werden, denn nämlich es braucht eine immer wiedere Erneuerung in dem Gremium. Und wenn da Kandidaten auf einen zukommen, perfekt.
Wunderbar. Herr Köbele-Schmidt, ganz anderer Bereich. Sie kommen aus einer Unternehmerfamilie. Was hat Sie dazu bewogen, selbst sich auch in die Beratung von Unternehmerfamilien zu begeben? War das Ihre Abstammung aus einer Unternehmerfamilie? Oder wann ist bei Ihnen sozusagen der Groschen, der Cent, wie es heute heißt, gefallen, um sich beruflich mit Unternehmerfamilien intensiv zu beschäftigen?
Ach, das war damals, als ich angefangen habe, Unternehmerfamilien zu beraten, irgendwie so eine, ich sag jetzt mal, das war keine bewusste Entscheidung, sondern ich fand es irgendwie spannend. Ich habe ja zum Thema Beiräte und Aufsichtsräte in Familienunternehmen promoviert und dann stand die Frage danach im Raum, was machst du mit diesem Wissen? Und das konnte ich natürlich dann in der Beratung perfekt anwenden. Und so habe ich da damals bei Peter May gestartet, und habe da mit ihm ganz intensiv zusammengearbeitet und habe da gelernt und mich dann relativ schnell auch selbstständig weiterentwickelt und so auch mein Beratungsansatz dort entwickelt. Und was mir da einfällt, was Sie da so gerade, weil Sie da gerade das früher so raufbringen, früher haben dann so manche Mandanten zu mir gesagt, ich würde so professoral rüberkommen. Und das ist halt so, wenn man da so von der Uni kommt und denkt, man hat jetzt das ganze Wissen in sich aufgesogen, dann möchte man das auch gerne senden und mitteilen entsprechend. Und so kann ich das gut durchaus nachvollziehen. Heute habe ich einen, bin ich Professor und kein Mensch sagt mehr zu mir Professor. Das finde ich irgendwie witzig.
Das ist ja wirklich eine kuriose Entwicklung. Es zeigt aber, Sie haben die leise Kritik durchaus angenommen. Was war denn das genaue Thema Ihrer Promotionsarbeit?
Also da ging es darum, wann können oder wie sollten Beiräte ihre Aufgaben erfüllen, damit sie einen Erfolg, einen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. Und da war ein zentrales Ergebnis, dass ein kontrollierender, entscheidender Beirat trägt signifikant zum Unternehmenserfolg bei. Die Empfehlung ist also, lieber einen entscheidenden Beirat zu haben als ein beratendes Gremium. Und jetzt gibt es natürlich Unternehmer und Unternehmerfamilien, die sagen, wir wollen aber das nicht. Und das ist auch zu akzeptieren. Und dann empfehle ich immer, ja, dann macht doch solche sogenannten Empfehlungsentscheidungen. Das sind nämlich dann explizit herbeigeführte Entscheidungen, aber sie sind keine Zustimmungsentscheidung, sondern eine Empfehlung. Und das macht das Konstrukt Beirat dann etwas expliziter, als nur man trifft sich, berät eine Sache und geht zum nächsten Thema über.
Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht von der Promotion bis heute die Rolle des Beirats oder des Kontrollorgans in Familienunternehmen entwickelt? Von der Zusammensetzung über die Schwerpunkte bis zur Größe, was machen Sie da so für spezielle Parameter fest?
Also ein zentraler Punkt, heute sind die Beiratsgremien viel, viel, viel professioneller, auch in Familienunternehmen. Und das ist wichtig und richtig, diese Entwicklung. Denn nämlich, ich finde immer, wenn ich als Unternehmerfamilie mich entscheide, einen Beirat einzurichten, dann ist es zentral, dass ich dem Beirat auch Kompetenzen gebe und dass ich auch die Erwartung in den Raum stelle, dass dieses Gremium professionell agiert und nicht irgendwie eine Rotwein- oder Kaffeerunde wird, wo gesprochen wird, sondern da geht es darum, sich mit der Zukunft des Unternehmens zu beschäftigen. Und das ist keine triviale Sache, denn nämlich, wo geht die Reise hin? Wo soll die Reise hingehen? Welche Ziele sind damit verbunden? Und wie kann das dann umgesetzt werden? Und macht das dann auch die Geschäftsführung, diese Umsetzung? Und wie können Pläne und Strategien dann entsprechend auch angepasst werden. Das muss professionell gemacht werden. Und manchmal ist das halt so, wenn eine Unternehmerfamilie sich entscheidet, ein entsprechendes Beiratsgremium zu starten, dann habe ich so manchmal so den Eindruck, ich muss da einfach auch von meinem Professionalisierungslevel etwas zurückgehen, denn das ist ja ein Start eines Gremiums und da läuft noch nicht so alles rund. Das ist wohl klar. Aber die Richtung ist immer wichtig aus meinem Blickwinkel, nämlich die Richtung, dass das ein professionelles, gut gemanagtes, gut geführtes Gremium wird. Denn nämlich dadurch entsteht dann ein Mehrwert auf der Geschäftsführungsseite. Und das müssen wir nämlich auch im Blick haben. Wenn die Geschäftsführung sagt, boah, dieses Gremium, das bringt mir nichts, das ist nur Administration und ich muss mich da noch beschäftigen, dann würde ich das niemals einem Familienunternehmen raten, dieses Gremium in der Form fortzusetzen, sondern dann muss man was verändern in dem Gremium. Denn nämlich es soll ja Nutzen entfachen und Wert stiften. Und das ist der ganz große Unterschied zu Publikumsgesellschaften. Da ist ja der Aufsichtsrat mehr ein, Kontrollgremium des Vorstands, das viel Administration und Bürokratie mit sich bringt, weil man nämlich ja auch so diese, und das ist ja ein wichtiger Moment, man muss den Kleinaktionär durch dieses Gremium einfach auch schützen und in dessen Sinne agieren. Aber das ist im Familienunternehmen ja nicht so. Natürlich muss der Beirat auch in Bezug auf die Gesellschafter einen guten Job machen. Und die werden sich das ganz genau angucken, ob der Beirat das macht. Und er muss auf der anderen Seite der Geschäftsführung auch wirklich einen Nutzen bringen.
Herr Köbele-Schmidt, was können, Sie haben gerade die Publikumsgesellschaften angesprochen, Aufsichtsräte von Publikumsgesellschaften lernen von der Tätigkeit von Beiraten in Beiräten in Familienunternehmen?
Also, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, also was können die Aufsichtsräte von Publikumsgesellschaften lernen von den Beiräten in Familienunternehmen? Also ich habe da ja nicht wirklich einen Einblick in Publikumsgesellschaften, denn das, was ich Tag ein, Tag aus mache, ist Familienunternehmen. Ich sage dann immer so Publikumsgesellschaften und Corporates, die verstehe ich nicht, weil das ist eine ganz andere Welt. Aber ich kann es vielleicht so von vielleicht ist eine Vorstellung, die ich da habe, aktiv handelndes Beiratsgremium in einem Familienunternehmen hat diese Frage des Nutzens und die Frage des, wie das Unternehmen vorankommt, immer vorm Schirm. Und vielleicht gelingt es auch in Aktiengesellschaften trotz der Absicherung und Bürokratie und Regulatorik und Compliance. Das sind ja alles langweilige Begriffe eigentlich, wenn man sich so das vorstellt. Da hat man ja keine Freudensprünge, wenn man diese Begriffe hört, dass dort etwas, Innovation, Weitsicht, wie so in so einem, wenn man so eine tolle Gummibärentüte vor sich hat und sich denkt, wow, da möchte ich unbedingt reingreifen. Vielleicht kann so ein gewisser gewisse Neugier dort die gute Gremien in Familienunternehmen mit sich bringen, in Publikumsgesellschaften und deren Aufsichtsräte einziehen.
Herr Professor Köbele-Schmidt, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich für dieses spannende Gespräch und viel Erfolg weiterhin.
Herzlichen Dank, Frau Dr. Kiginger.
Dieser Podcast ist eine Initiative der Directors Academy. Dort, wo wir uns tagtäglich mit der Frage beschäftigen, was gute Aufsichtsratsarbeit eigentlich ausmacht, jenseits der Checklisten. Wer tiefer einsteigen möchte, wird auf directorsacademy.de fündig. Und falls diese Folge Sie zum Nachdenken gebracht hat, eine Bewertung, eine positive Bewertung freut uns immer. Und noch mehr freut es uns, wenn Sie diesen Podcast dort erwähnen und empfehlen, wo es zählt. Jeden zweiten Donnerstag mit einer neuen Folge. Bis dann!